22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 21. und vorletzten Abschnitt. Zwei Briefzitate Fontanes seien der heutigen Lesung vorausgeschickt, weil sie ein erhellendes Licht auf den Autor und sein literarisches Selbstverständnis werfen. Das Dichten, schrieb er 1857 an seine Frau, noch bevor er eine einzige Zeile eines Romans geschrieben hatte, das Dichten ist eine herrliche Sache. Und ich werde mich nie den Eseln zugesellen, die hinterher das Feld bespotten, auf dem sie Fiasko gemacht haben. Aber nur große dichterische Naturen haben ein Recht, ihr Leben an die Sache zu setzen. Ich bin gewiss eine dichterische Natur, mehr als 1000 andere, die sich selber anbeten, aber ich bin keine große und reiche Dichternatur. Es drüppelt nur so. Der einzelne Tropfen mag ganz gut und klar sein, aber es ist und bleibt nur ein Tropfen, kein Strom, auf dem die Nationen fahren und hineinsehen in die Tiefe und in das himmlische Sonnenlicht, das sich drin spiegelt. Ich bin eine gute Sorte Sonntagsdichter, der sein Pensum Wochenarbeit zu machen und dann einen Reim zu schreiben hat, wenn ihm Gott einen gibt, der aber die Welt nicht weiter kränkt, wenn es unterlässt. So Fontane, 1857, 37-jährig. Seine großen Bücher von Schach von Wutenow bis zum Stechlin wurden erst ein Vierteljahrhundert später geschrieben. Aber auch Fontanes Altersbilanz fiel nicht enthusiastisch aus und das Wort vom Drippeln kommt auch im späten Briefwechsel noch vor. 1883 schrieb er an seine Frau: Ich bin absolut einsam durchs Leben gegangen. Ohne Klüngel, Partei, Clique, Coterie, Club, Weinkneipe, Kegelbahn, Skat und Freimaurerschaft, ohne rechts und ohne links, ohne Sitzungen und Vereine. Der Rütli mit 3 Mann kann kaum dafür gelten. Ich habe den Schaden davon gehabt, aber auch den Vorteil. Und wenn ich's noch einmal machen sollte, so machte ich's wieder so. Vieles büßt man ein, aber was man gewinnt, ist mehr. Zurück zum Roman Unwiederbringlich. Graf Holk hat, wie wir hörten, in Kopenhagen ein Abenteuer mit der Hofdame Ebba von Rosenberg gehabt, diesem Ausbund an Pikanterie, wie sie einmal genannt wird. Er rettet sie, just im Augenblick ihres Beisammenseins, aus den Flammen von Schloss Frederiksborg, nimmt das als höhere Fügung, reist nach Holkenäs, um von seiner Frau Christine die Einwilligung in die Scheidung zu erreichen. Christine will seinem Glück nicht im Weg stehen, aber zurück in Kopenhagen bekommt der gutmütige Holk vom Fräulein von Rosenberg einen Korb und steht nun ohne Spatz und Taube da. Er geht ins Ausland und dort in London empfängt er einen Brief von Petersen, der ihn nicht nur über Christines nach wie vor vorhandene Liebe unterrichtet, sondern auch über seine, des Pastors Petersen, Hoffnung, die Entzweiten noch einmal miteinander verbinden zu können. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Das war Anfang April gewesen, das Petersen so geschrieben. Und wenn Holk der mehr als halben Sicherheit, die sich darin aussprach, für seine Person auch misstraute, so kamen ihm doch immer wieder Stunden, in denen er sich daran aufrichtete. So war es auch heute wieder. Und von heiteren Bildern erfüllt saß er auf dem Vorderbalkon seines Hauses unter dem Gezweig einer schönen Platane, die hier schon gestanden haben mochte, als vor nun gerade 100 Jahren dieser ganze Stadtteil erst errichtet wurde, die hohen, bis auf die Diele niedergehenden und nach unten zu halb geöffneten Schiebefenster gestatteten einen freien Verkehr zwischen Zimmer und Balkon und das Feuer in seinem Drawing Room, das mehr des Anblicks als der Wärme halber brannte, dazu die Morgenzigarre, steigerte das Behagen, das er momentan empfand. Neben ihm, auf einem leichten Rohrstuhl, lag die Times, die, weil das anmutige Frühlingsbild vor ihm ihn bis dahin abgezogen hatte, heute sehr ausnahmsweise beiseite geschoben war. Nun aber nahm er sie zur Hand und begann seine Lektüre wie gewöhnlich in der linken Ecke der großen Anzeigebeilage, wo durch schärfste Diamantschrift ausgezeichnet die Familiennachrichten aus dem Londoner High Life verzeichnet standen. Geboren, gestorben, verheiratet. Auch heute lösten sich die drei Rubriken untereinander ab, und als Holk bis zu den Eheschließungen gekommen war, las er Miss Ebba Rosenberg, Lady of the Bedchamber to Princess Mary Eleanor of Denmark, married to Lord Randolph Ashingham, formerly Second Secretary of the British Legation at Copenhagen. Also doch, sagte Holk sich verfärbend, im Übrigen aber nicht sonderlich bewegt, und legte das Blatt aus der Hand. Vielleicht, dass es ihn tiefer getroffen hätte, wenn's plötzlich als ein ganz Unerwartetes an ihn herangetreten wäre. Dies war aber nicht der Fall. Schon Ausgang des Winters hatte der ihn in seinen Briefen au courant erhaltende Pence diese Vermählung als etwas über kurz oder lang Bevorstehendes angemeldet. Und zwar in folgenden Schlusszeilen eines längeren Anschreibens. Und nun, lieber Holk, eine kurze Mitteilung, die Sie mehr interessieren wird als alle diese Geschichten aus dem Hause Hansen. Ebba Rosenberg hat gestern der Prinzessin Anzeige von ihrer Verlobung gemacht, die jedoch zu leichterer Beseitigung entgegenstehender Schwierigkeiten vorläufig noch geheim bleiben müsse. Der, den sie durch ihre Hand zu beglücken gedenkt, ist niemand Geringeres als Lord Randolph Ashingham, dessen sie sich, wenn nicht von Vincent, so doch vielleicht von einer Abendgesellschaft bei der Prinzessin her erinnern werden. Es war gleich zu Beginn der Saison von 59 auf 60. Lord Randolph, von dem es heißt, dass er den Grund und Boden eines ganzen Londoner Stadtteils, vielleicht gerade des Stadtteils, den sie zurzeit bewohnen, und außerdem einen Waldbestand von 15 Millionen Tannen in Fifeshire besitze. Lord Randolph, sage ich, hat sich ein Jahr lang in dieser Angelegenheit besonnen oder wohl richtiger besinnen müssen, weil von Seiten eines noch viel reicheren Erbonkels allerlei Bedenken erhoben wurden. Und diese Bedenken existieren in der Tat noch. Aber Ebba müsste nicht Ebba sein, wenn es ihr nicht glücken sollte, dem stark exzentrischen Erbonkel den Beweis ihrer Tugenden auf dem Gebiete des Chic und High Life zu geben. Und so wird denn die Verlobung ehestens proklamiert werden. Alles nur Frage der Zeit. Übrigens haben sich beide, der Lord und Ebba, nichts vorzuwerfen. Er, wie so viele seinesgleichen, soll schon mit 14 ein ausgebrannter Krater gewesen sein und heiratet Ebba nur, um sich etwas vorplaudern zu lassen. Und von diesem Standpunkt aus angesehen, hat er eine gute Wahl getroffen. Sie wird jeden Tag Dinge sagen und später auch wohl Dinge tun, die seine Lordschaft frappieren. Und vielleicht zündet sie mal die 15 Millionen Tannen an und stellt bei der Gelegenheit sich und den Eheliebsten in die rechte Beleuchtung. Und nun tout à vous, beau Tristan, ihr Pence. So hatte damals der Brief gelautet, und die zwei Zeilen in der Times waren nichts als die Bestätigung. »Es ist gut so«, sagte Holk nach einer Weile, »das gibt reinen Tisch. Ihr Gespenst ging immer noch in mir um und war nicht ganz zu bannen. Nun ist es geschehen durch sie selbst. Alles fort, alles verflogen. Und ob Christine mir auch verloren bleiben muss, ihr Bild soll wenigstens in meinem Herzen wieder den ihm gebührenden Platz haben.« Unter diesem Selbstgespräche nahm er die beiseite gelegte Zeitung wieder in die Hand und wollte sich ernsthaft in eine Berliner Korrespondenz vertiefen, die ziemlich ausführlich, so schien es, von einer Heeresverdopplung und einer sich dagegen bildenden Oppositionspartei sprach, aber er hatte heute keinen Sinn dafür und sah bald über das Blatt fort. Von der nahen St. Pancras-Kirche, deren Turm er dicht vor Augen hatte, schlug's eben 9, und durch die Southampton-Straße, die den Square an der ihm zugekehrten Seite begrenzte, rollten Cabs und wieder Cabs, die von der Custon Square Station herkamen und im Mittelpunkt der Stadt zufuhren. Er brach, um damit zu spielen, ein dicht herabhängendes Platanenblatt ab, und erst als er die Spatzen über sich immer lauter quirilieren hörte, nahm er etliche Krumen und streute sie vor sich hin auf den Balkon. Sofort fuhren die Spatzen aus dem Gezweig hernieder, pickend und kriegführend untereinander, aber schon im nächsten Augenblick huschten sie wieder auf, denn von der Haustür her klang ein rasch wiederholtes Klopfen, ein Zeichen, dass der Postmann an der Türe sei. Holk, der am folgenden Tage Geburtstag hatte, horchte neugierig hinunter, und gleich darauf trat Jane ein und überreichte ihm 4 Briefe. Schon die 4 Poststempel: Gnadenfrei, Bunzlau, Glücksburg, Arnewiek, ließen Holk keinen Augenblick im Zweifel, von wem die Briefe kamen. Und auch ihr Inhalt schien ihm nicht viel Neues bringen zu sollen. Asta und Axel sprachen steif und förmlich und jedenfalls ziemlich kurz ihre Gratulation aus. Und auch Petersen, der sonst ausführlich zu schreiben pflegte, beschränkte sich heute auf eine Darbringung seiner Glückwünsche. Holk war nicht angenehm davon berührt und fand seine gute Stimmung erst wieder, als er auch Arnes Brief geöffnet und gleich den ersten Zeilen allerlei Liebes und Freundliches entnommen hatte. »Ja«, sagte Holk, »der hält aus. Unverändert derselbe. Und wäre doch eigentlich der, der am ehesten mit mir zürnen dürfte, der Bruder seiner geliebten Schwester. Aber freilich, da liegt auch wieder Grund und Erklärung. Er liebt die Schwester und vergöttert sie fast, aber er hat lange genug gelebt, um trotz aller Junggesellenschaft sehr wohl zu wissen, was es heißt, an eine heilige Elisabeth verheiratet zu sein. Und wenn sie noch die heilige Elisabeth wäre, die war sanft und nachgiebig. Aber nichts mehr davon«, unterbrach er sich. »Ich verbittere mich bloß wieder, statt mich ruhig und versöhnlich zu stimmen. Es ist besser, ich lese, was er schreibt. Arnewiek, 27. Mai 61, lieber Holk, dein Geburtstag ist vor der Tür und meine Glückwünsche sollen dir nicht fehlen. Kommen sie einen Tag zu früh, wie ich fast vermute, so nimm es als ein Zeichen, wie dringlich ich es habe, dir alles Beste zu wünschen. Ist es nötig, dir die Wünsche herzuzählen, die mich für dich erfüllen? Sie gipfeln auch heute wieder in dem einen, dass der Moment eurer Aussöhnung nahe sein möge. Wohl weiß ich, dass du dieser Möglichkeit misstraust und dein Misstrauen aus dem Charakter Christinens zu begründen suchst und eine innere Stimme, die dir zuflüstert, dass ihre Haltung ihr gutes Recht sei, kann dich in deinem Mangel an Vertrauen allerdings nur bestärken. Aber es liegt doch günstiger. Du hast unter deiner Frau Dogmenstrenge gelitten. Und ich habe Christine, als an ernste Konflikte noch nicht zu denken war, liebevoll gewarnt, dich nicht in ein auf Leineweber berechnetes Konventikeltum oder wohl gar in eine deiner Natur total widerstrebende Askese hineinzwingen zu wollen. Was darin von Anklage gegen Christine lag, das war berechtigt. Und ich habe, um oft Gesagtes noch einmal zu sagen, weder Willen noch Veranlassung, etwas davon zurückzunehmen. Aber gerade in dieser ihrer Bekenntnisstrenge, darunter wir alle gelitten, haben wir auch das Heilmittel. Ob ihre noch immer lebendige Liebe zu dir, wie sie sich in ihren Briefen oft wohl gegen ihren Willen zu erkennen gibt, die Kraft zu Verzeihung und Versöhnung besitzen würde, lass ich dahingestellt sein. Ich sage nicht ja und nicht nein. Aber was ihre Liebe vielleicht nicht vermöchte, dazu wird sie sich, wenn alles erst in die rechten Hände gelegt ist, durch ihre Vorstellung von Pflicht gedrängt fühlen. In die rechten Hände, sag ich, noch kämpft es in ihr, und die brieflichen Vorstellungen unseres guten alten Petersen, der übrigens persönlich in seiner Zuversicht verharrt, haben bis zur Stunde wenig Erfolg gehabt, jedenfalls keinen Sieg errungen. Aber was dem alten rationalistischen Freunde, den sie so sehr liebt und den sie nur kirchlich nicht für voll ansieht, was unserem alten Petersen nicht gelingen wollte, das, denk ich, soll im rechten Augenblick unserem seit 4 Wochen zum Generalsuperintendenten ernannten Schwarzkoppen ein leichtes oder doch wenigstens ein nicht allzu schweres sein. An Schwarzkoppen, den ich in der letzten Woche beinahe täglich gesehen, habe ich mich mit der dringenden Bitte gewandt, die Sache, bevor er uns und unsere Gegend verlässt, seinerseits in die Hand nehmen zu wollen, und da sich seine kirchlichen Überzeugungen mit seinen persönlichen Wünschen für dich und Christine decken, so bezweifle ich keinen Augenblick, dass er da reüssieren wird, wo Petersen bisher scheiterte. Wenn Schwarzkoppen schon immer entscheidende Instanz für Christine war, wie jetzt erst, wo der Arnewieker Seminardirektor ein wirkliches Kirchenlicht geworden ist, erst nach Stettin in seine heimatliche Provinz Pommern berufen worden und wird uns Ende September verlassen, um am 1. Oktober sein neues Amt daselbst anzutreten. Ich mag diesen Brief nicht weiter ausdehnen, am wenigsten aber Wirtschaftliches berühren, davon ein andermal. Gräfin Brockdorf sehe ich jetzt häufig, teils in ihrem Hause, teils bei Ranzhaus, aber auch gelegentlich hier in Arnewiek, wenn wir die Missionssitzungen haben, deren einer ich, freilich als ein sehr unwürdiger, neulich präsidieren musste. Christine hat meine Pfingsteinladung abgelehnt, angeblich weil die Dobschütz seit Frühjahr kränkle und der Pflege bedürfe. Der wahre Grund ist aber wohl der, dass sie nicht an Örtlichkeiten und in Kreise zurückkehren mag, die nur schmerzliche Erinnerungen in ihr wachrufen. In ihren Augen hat gnadenfrei so viele Vorzüge und nicht zum wenigsten den, sich vor der Welt verbergen zu können. Aber ich getröste mich, dass das Bedürfnis nach dieser Weltabgeschiedenheit in ihr hinschwinden soll und dass wir sie recht bald in die Welt und in ein neues, altes Glück zurückkehren sehen, in ein Glück, das nur ein Wahn unterbrach, ein Wahn, aus dem zuletzt eine Schuld wurde. Was geb ich drum, wenn dieses Pfingstfest schon euren Einzug gesehen und die ganze Säulenhalle von Holkenäs in grünen Maien gestanden hätte. Das alte Wappen über dem Eingang in einem wieder von Rosen durchflochtenen Kranz. Dass die Zukunft es so bringen möge, die nächste schon. Mit diesem Wunsche lass mich schließen, dein Arne. Holk legte den Brief aus der Hand und sah freudig aufatmend nach dem Square hinüber, wo alles grünte und blühte. Der Eindruck, unter dem er stand, war der der reinsten Freude. Möglichkeiten, an deren Verwirklichung er kaum noch geglaubt hatte, nahmen Gestalt an. Begrabene Hoffnungen standen wieder auf und wollten Gewissheit werden. Und die durch Jahre hin äußerlich und innerlich getrennten, zogen wieder ein in das Schloss am Meere. Und das alte Glück war wieder da. Und was Holk geträumt? Es erfüllte sich oder schien sich doch erfüllen zu wollen. Johannistag war und ein sonniger blauer Himmel stand über ganz Angeln, am sonnigsten aber über Schloss Holkenäs. Wagen in langer Reihe hielten an den Treib- und Gartenhäusern hin und das Holksche Wappen über dem Portale trug einen Efeukranz, in den weiße und rote Rosen eingeflochten waren. Arne hatte Myrte gewollt, aber Christine war dabei geblieben, dass es Efeu sein solle. Und nun schlug es 12 von Holkeby her und kaum, dass die 12 Hammerschläge verklungen waren, so kam auch schon ein allmähliches Schwingen in die mächtige, jetzt von 2 Männern gezogene Glocke, die nun weit ins Land hinein verkündete, dass die Feier, zu der sich alle befreundeten Familien von nah und fern her versammelt hatten, ihren Anfang nehme. So war es denn auch, und nicht lange mehr, so öffnete sich die hohe, nach dem Park hinausführende Glastür, und wer von Neugierigen, und ihrer waren viele, draußen zwischen den Gartenbeeten einen guten Stand genommen hatte, der sah jetzt, wie sich drinnen im Saal alles zu einem Zuge ordnete, an dessen Spitze zunächst Holk und Christine erschienen, die Gräfin in weißem Atlas und einem orange Blütenkranz im Haar, von dem ein Schleier niederhing. Hinter dem Paare, das nun wie zu neuem Ehebunde den Segen der Kirche empfangen sollte, schritten Asta und Axel, dann Arne, der die ältere Gräfin Brockdorf, und dann Schwarzkoppen, der die Dobschütz führte. viel andere mit ihnen und zuletzt alle die, die gebeten hatten, der Feier im Festzuge beiwohnen zu dürfen und deren Teilnahme, weil es ferner Stehende waren, die Herzen der wieder zu Trauenden besonders beglückt hatte. Dienerschaften schlossen sich an, und als der Zug, der sich auf Holkeby zu in Bewegung setzte, den zwischen den Tannen des Parks hinlaufenden Kiesweg passiert hatte, trat man in ein Spalier ein, das die Holkebier Bauerntöchter samt den Mädchen aus den Nachbardörfern gebildet hatten. Alle hielten Körbe in den Händen und streuten Blumen über den Weg. Einige aber, die dem Ansturm ihrer Gefühle nicht wehren konnten, warfen die Körbe beiseite und drängten sich an Christine heran, um ihr die Hand oder auch nur den Saum des Kleides zu küssen. »Sie machen meine Heilige aus mir«, sagte die Gräfin und suchte zu lächeln. Aber Holk, dem sie diese Worte zugeflüstert hatte, sah wohl, dass ihr dies alles mehr Pein als Freude schuf und dass sie, wie das in ihrer Natur lag, ängstlich-schmerzliche Betrachtungen oder vielleicht selbst trübe Zukunftsgedanken an dies Übermaß von Huldigung knüpfte. Das volle Leben um sie her indes entriss sie dem wieder, und als sie jetzt deutlich hörte, dass der Glocken immer mehr wurden und dass es klang, als ob alle Kirchen im Angliterlande das seltene Versöhnungsfest mitfeiern wollten, da fiel auf Augenblicke wenigstens alles Trübe von ihr ab, und ihr Herz ging auf in dem Klange, der gen Himmel stieg. Und nun waren sie bis an die niedrige Kirchhofsmauer gekommen, an der entlang, wie damals, wo Asta und Elisabeth hier gesessen hatten, wieder hohe Nesseln standen und zerschnittene Stämme hoch aufgeschichtet lagen, und als die Vordersten daran vorüber waren, bog der Zug in das Portal ein und bewegte sich zwischen Gräbern hin auf die Kirche zu, die weit aufstand und einen freien Blick auf den erleuchteten Altar am Ende des Mittelganges gestattete. Da stand Petersen. Er war hinfällig gewesen all die Zeit über, und zu der Last seiner Jahre war schließlich auch noch die Last schwerer Krankheit gekommen. Als er aber vernommen hatte, dass Schwarzkoppen, wenn Petersen bis Johannistag nicht wieder genesen sei, die Traurede halten solle, da war er wieder gesund geworden und hatte denen, die zur Vorsicht und Schonung mahnen wollten, beteuert, dass er, und wenn's vom Sterbebette aus wäre, seine geliebte Christine wieder zum Glück führen müsse. Das hat alle Welt gerührt, ihm aber die Kraft seiner besten Jahre wiedergegeben, und da stand er nun, so grad und aufrecht, wie vor 19 Jahren, als er auch an einem Johannistage die Hände beider ineinander gelegt hatte. Gesang hatte begonnen im selben Augenblicke, wo der Zug in den Mittelgang eintrat, und als das Singen nun schwieg, nahm Petersen zu kurzer Rede das Wort. Alles Persönliche vermeidend, am meisten aber jeden Hinweis auf den Ungerechten, über den mehr Freude sei im Himmel als über 100 Gerechte. Stattdessen rief er in einem schlichten, aber gerade dadurch alle Versammelten tief ergreifenden Gebet die Gnade des Himmels auf die Wiedervereinten herab und sprach dann den Segen. Und nun fiel die Orgel ein, und die Glocke draußen hob wieder an, und der lange Zug der Trauzeugen nahm jetzt den Rückweg dicht am Strande hin und stieg, als man den zur Dampfschiff-Anlegestelle führenden Brettersteg erreicht hatte, links einbiegend die Terrasse nach Schloss Holkenäs hinauf. Da war die hochzeitliche Tafel unter der vorderen Halle gedeckt, derart, dass alle Gäste den Blick auf das Meer hin frei hatten. Und als der Augenblick nun gekommen war, wo, wenn nicht ein Toast, so doch ein kurzes festes Wort gesprochen werden musste, erhob sich Arne von seinem Platz und sagte, während er sich gegen Schwester und Schwager verneigte, »Auf das Glück von Holkenäs!« Alle waren eigentümlich von den beinahe schwermütig klingenden Worten berührt. und die, die dem Bräutigam zunächst saßen, stießen leise mit ihm an. Aber eine rechte Freude wollte nicht laut werden. Und jedem Anwesenden kam ein banges Gefühl davon, dass man das Glück von Holkenäs, wenn es überhaupt da war, nur heute noch in Händen hielt, um es vielleicht morgen schon zu begraben. Das Gefühl der Trauer, das bei der schönen Feier vorgeherrscht hatte, schien sich aber als ungerechtfertigt erweisen und das Glück von Holkenäs sich wirklich erneuern zu wollen. Diesen Eindruck empfingen wenigstens alle Fernerstehenden. Man lebte sich zuliebe, sah viel Gesellschaft, mehr als sonst, und machte Nachbarbesuche, bei denen es von Seiten Holks an Unbefangenheit und guter Laune nie gebrach. Und nur wer schärfer zusah, sah deutlich, dass diesem allen doch das rechte Leben fehlte, Friede herrschte, nicht Glück. Und ehe der Herbst da war, war namentlich für die Dobschütz und Arne kein Zweifel mehr. Das, was Christine anging, nichts da war als der gute Wille zum Glück. Ja, der gute Wille. Von Meinungsverschiedenheiten war keine Rede mehr. Und wenn sich Holk, was gelegentlich noch geschah, in genealogischen Exkursen oder in Musterwirtschaftsplänen erging, so zeigte die Gräfin nichts von jenem Lächeln der Überlegenheit, das für Holk so viele Male der Grund zur Verstimmung und Gereiztheit gewesen war. Aber dies ängstliche Vermeiden alles dessen, was den Frieden hätte stören können, das Abbrechen im Gespräch, wenn doch einmal ein Zufall ein heikles Thema heraufbeschworen hatte, gerade die beständige Vorsicht und Kontrolle brachte so viel Bedrückendes mit sich, dass selbst die letzten Jahre vor der Katastrophe, wo das eigentliche Glück ihrer Ehe schon zurücklag, als vergleichsweise glückliche Zeiten daneben erscheinen konnten. Holk bei seinem frischen, sanguinischen Naturell wehrte sich eine Zeit lang gegen diese Wahrnehmung und ließ sich's angelegen sein, über die Zurückhaltung und beinahe Scheu hinwegzusehen, womit Christine seinem Entgegenkommen begegnete. Schließlich aber ward er ungeduldig, und als Ende September heran war, beschloss er in einem Gemütszustande, darin Missmut und tiefe Teilnahme sich ablösten, mit der Dobschütz zu sprechen und ihre Meinung und wenn tunlich auch ihren Rat einzuholen. Über Schloss und Park lag ein klarer, frischer Herbstmorgen und die Sommerfäden hingen ihr Gespinst an das hier und da schon blattlose Gesträuch. Asta war den Abend vorher aus der Pension eingetroffen und brannte darauf, gleich nach beendigtem Frühstück, zu dem man sich eben gesetzt hatte, nach Holkeby hinunterzusteigen und der Freundin unten im Dorf ihren Besuch zu machen. »Ich komme mit«, sagte Holk. Und da die Dobschütz schon vorher zugesagt hatte, Asta begleiten zu wollen, so stiegen nun alle drei die Terrasse hinunter, um am Strande hin den etwas näheren und schöneren Weg zu nehmen. Die breite Wasserfläche lag beinahe unbewegt, und nur dann und wann schob eine schwache Brandung ihren Schaum bis dicht an die Düne heran. Asta war glücklich, das Meer wiederzusehen, und brach oft ab in Erzählung ihrer Pensionserlebnisse, wenn dann und wann ein wunderbarer Lichtschimmer gerade über die stille Flut hinglitt oder die Möwen ihre Flügel darin eintauchten. Aber mit einem Male war ihr Interesse für Meer und Lichtreflexe hin, und Elisabeth Petersens ansichtig werden, die von der Düne her auf den Strand hinaustrat, eilte sie der Freundin entgegen und umarmte und küsste sie. Holk und die Dobschütz waren in diesem Augenblicke zurückgeblieben, was den beiden vor ihnen herschreitenden Freundinnen, die sich natürlich eine Welt von Dingen zu sagen hatten, sehr zu Pass kam. Aber auch Holk war es zufrieden, weil ihm der sich rasch erweiternde Zwischenraum eine lang herbeigewünschte gute Gelegenheit bot, mit der Dobschütz ungezwungen über Christine zu sprechen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 21. und vorletzte Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie den Schluss hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Brasiliens Ausnahmemusiker Hermeto Pascoal, dieses Urgestein zwischen modernem Jazz und den regionalen Folktraditionen dieses musikalisch so unermesslich reichen südamerikanischen Landes, prägt ja in dieser Woche das Play Jazz Magazin mit dem auch für Brasilien noch ziemlich neuen Album der Woche. Auch heute gibt's unter dem Titel Pra Você, Ilsa, für dich, Ilsa, Kompositionen, die einst für Hermetos im Jahr 2000 verstorbene Ehefrau geschrieben und aufgeführt wurden. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und freue mich auch selber jeden Abend wieder drauf. Brasilianisch bleibt's übrigens auch beim Fenster nach Europa mit dem Ensemble Quarta B. Außerdem stellen wir das neue Album des amerikanischen Trios mit dem launigen Titel Tar Baby vor, was so viel wie Teerschweinchen heißt, mehr dazu später. Konzerttipps gibt's natürlich auch und Neuigkeiten aus der CD-Produktion. Am Beginn aber steht eine der für mich allerersten Begegnungen mit dem kauzigen Jazz-Magier aus Brasilien, mit Hermeto Pascoal, beim 196. NDR Jazz-Konzert am 21. Januar 1985 in der Fabrik in Hamburg-Altona.